Auf Martin Luther geht folgender Ausspruch zurück. Warum rülpset und furzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmecket? Völlig klar, dabei geht es um Tischregeln. Ja, darum, wie verhalte ich mich, wenn es mir geschmeckt hat? Jetzt leben wir in einem Land, da gibt es ja ganz schön viele Regeln für ganz schön viele Dinge. Zum Beispiel, wo liegt mein Messer, wo liegt meine Gabel, wo steht der Brotteller, welches Glas benutze ich zu welchem Wein? Und ich frage mich und ich frage uns heute Morgen, wieso darf ich nicht einfach essen, wie ich will? Wieso dürfen wir alle nicht einfach essen, wie wir wollen? Ich habe ganz oft den Satz gehört in meinem Leben, das macht man aber doch nicht. Ja, aber warum macht man das denn nicht? Es scheint irgendwie so eine Norm zu geben, die so irgendwie über uns schwebt, die uns helfen soll, uns in verschiedenen Situationen so zu verhalten, wie es angemessen scheint. Also nehmt ihr doch mal bitte die Frage mit in die Predigt, wieso dürfen Sie nicht so essen, wie Sie wollen? Ich lese einen Predigttext aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 7, die Verse 6 bis 12. Da steht, denn du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer werdet als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausende Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Womit haben wir es zu tun? Das hier, das ist eine Kriegspredigt. Das ist sozusagen eine Motivationsrede. Die Situation ist die, das Volk Israel soll endlich ins verheißene Land einziehen. Und im verheißenen Land wohnen aber noch 7 Völker, die sind alle stärker. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Und was passiert? Die haben sicherlich Angst. Und Gott sagt, so jetzt zuallererst mal Gebote halten. Wichtig. Danach kommt alles andere. Hat mich zu der ersten Frage geführt. Gott gibt Gebote, aber warum darf er das? Wieso darf denn Gott dir und mir ihnen Gebote geben? Weil Gott souverän ist. Der darf Gesetze machen. Gott ist der absolute Herrscher. Dem steht das zu. Das klingt vielleicht noch nicht so attraktiv, aber die Gebote, die sind einfach rückgebunden an Gott. Die haben keinen demokratischen Prozess durchlaufen und wurden überarbeitet und dann vielleicht nochmal irgendwie umgeschrieben, weil jemand sich vielleicht noch gestört hat an so einer Formulierung oder die nicht durchgegendert waren oder so. Gott hat die Gebote gegeben. Und die sind an Gott rückgebunden und deswegen ist das Halten oder Nichthalten von Geboten immer assoziiert mit Treue und Untreue zu Gott. Also warum darf Gott Gebote geben? Weil er der absolute Herrscher ist. Jetzt könnten wir einen Schlusspunkt setzen. Aber der kommt natürlich nicht. Gebote zu halten soll jetzt Evangelium sein. Das soll jetzt die gute Nachricht für sie, für dich sein, für dein Leben. Wie soll das gehen? Die anderen Völker, die sind jetzt groß und stark. Die würden Israel eigentlich platt machen, aber ohne Probleme. Und Gott sagt jetzt nicht, bereitet euch mal auf den Krieg vor, greift mal zu den Waffen, sondern haltet die Gebote, liebt den Herrn, deinen Gott. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Volk Israel wirklich, wirklich Angst hatte. Das liest sich so schnell weg, aber das war eine absolute Extremsituation. Die hatten die Hose voll. Die wussten, wir sterben wahrscheinlich, wenn wir gegen die kämpfen. Also was machen? Woher kommt Hilfe? Haltet die Gebote und dann ist euch geholfen. Haltet die Gebote, dann ist euch geholfen. Also ist doch jetzt die Frage, wie helfen denn die Gebote? Wie hilft es, die Gebote Gottes zu halten? Denken Sie mal an Extremsituationen in Ihrem Leben. Damit meine ich Situationen, in denen Sie große Angst hatten. So groß, dass Sie nicht mehr damit umgehen konnten. Und wenn Sie Angst haben, dann sind Sie vielleicht weggelaufen oder vielleicht erstarrt. Oder Sie sind irgendwie in Gefechtsstellung übergegangen und in Angriffshaltung. Auf jeden Fall zieht sich alles zusammen und die Motorik, die funktioniert irgendwie nicht mehr. In der Magengegend, da zieht sich alles zusammen. Und alles, was Sie sich vorgenommen haben, vielleicht in einer bestimmten Situation zu tun, die Sie vielleicht schon erahnt haben, das funktioniert nicht mehr. Das waren so ein paar Gedanken. Sie haben gesagt, ich mache das, das, das. Und das rückt auf einmal alles in den Hintergrund. Das spielt auf einmal keine Rolle mehr. Und dann sind Sie komplett zurückgeworfen auf sich. Und ich denke, dann brauchst du irgendwas, was dir Halt gibt. Wenn du so komplett allein und gefangen bist in dieser Extremsituation, in diesem Gefühl, dann brauchst du etwas, was dir Halt gibt. Was, woran du dich festpacken kannst und was dich vielleicht sogar festpackt. Und jetzt überlegen Sie mal, was das für ein Gewinn ist. Wenn alles unter Ihnen wegbricht auf einmal, wenn alles wegbricht. Und da ist aber diese eine Sache, die hält Sie. Und das ist ein Gebot. Denken Sie mal an Extremsituationen im Leben. Das ist vielleicht Situationen, in denen es um Tod geht, vielleicht auch Geburt, da wo Krankheit eine Rolle spielt. Da werden Leute nie an irgendwelche komplizierten Sachverhalte verwiesen, sondern da geht es immer wieder um die einfachen Dinge im Leben. Da wird immer wieder auf die einfachen Sachen verwiesen. Da gibt es einfache Handlungsanweisungen, die man zu befolgen hat. Im Moment der ersten Hilfe gibt es einfache Handlungsanweisungen. Nichts arg Kompliziertes. Und wir spielen das mal durch. Eine Herausforderung im Leben tut sich auf. Ich sag mal Corona. Und was Sie jetzt machen, ist Folgendes. Die Situation kommt und Sie vergleichen diese Situation jetzt mit Situationen, die schon mal waren in Ihrem Leben und stellen fest, manches von dem war vielleicht schon mal so, das habe ich schon mal erlebt, und manches von dem ist auch komplett neu. Ich denke, das ist immer wie so eine innere Diashow. Da ist so ein Bild, so ein aktuelles Bild, und dann vergleicht man das so ab mit Bildern, die schon mal da waren, und dementsprechend gibt es dann ein bestimmtes Handlungsmuster, das vielleicht da ist. Nicht ganz selten kommen diese Handlungsmuster aus dem früheren Teil unseres Lebens, als wir noch Kinder waren. Und dann hilft das. Und das können ganz hilfreiche Handlungsmuster sein, das können aber auch gar nicht so hilfreiche Handlungsmuster sein. Vielleicht kennen Sie das, dass Sie schon mal wütend werden und dann brechen Sie vielleicht aus. Vielleicht haben Sie Angst oder Sie schämen sich und dann ziehen Sie sich auf einmal ganz zurück und dann igeln Sie sich ein. Und das, was Sie sich hier vorgenommen haben, diese drei Dinge, die Sie in dieser Situation auf jeden Fall tun wollten, wenn Sie das nächste Mal dahin kommen, die tun Sie auf gar keinen Fall. Weil das Gefühl ist viel stärker. Das ist viel, 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 viel stärker. Und ich denke, was braucht es? Es braucht sowas wie so einen Fixpunkt. Irgendwas, was mich da wieder rauszieht. Irgendwas, was mir so Halt gibt, woran ich mich orientieren kann. Und das könnte ein Gebot sein. Wenn jemand sagt, tu das und tu das und tu das, wenn du da bist. Und du machst das und dann ist das besser. Und dann funktioniert das vielleicht. Du brauchst irgendwas von außen, was dir da hilft. Weil du selbst kannst dir ja nicht mehr helfen. Das ist ja die Grunderfahrung dieser Extremsituation, wenn diese Gefühle so stark werden. Du selbst, du kannst dir nicht mehr helfen. Da fehlt was. Das ist wie Autofahren im Nichts oder ohne Schilder und Begrenzung. Ja, und dann fehlt sogar noch die Straße. Und dann ist die Orientierung weg und dann mit Vollgas. Ja, wo denn hin und warum denn dahin oder nicht dahin? Oder vielleicht kennen Sie das, wenn Sie schon im Auto gefahren sind und erlebt haben, dass die Straße ganz nass ist bei Aquaplaning. So ein Moment des Kontrollverlustes und Sie realisieren, ich habe gerade keine Kontrolle und der Schreck, der fährt Ihnen in alle Glieder. Für eine Sekunde. Und das ist das, was das Volk Israel erlebt. Die hocken da vielleicht und die haben Angst, weil sie wissen, uns ist das verheißen, in dieses Land einzuziehen, aber wir müssen noch diese Gegner besiegen. Und dann passiert Folgendes. Wir überlegen sich, naja, gegen stärkere Gegner kämpfen, haben wir schon mal gemacht, kennen wir. Dann neues Land einnehmen, haben wir in dem Sinne noch nicht gemacht. Könnte funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Die haben Angst ohne Ende, und zwar mit Recht. Und die haben auch Mechanismen entwickelt, wie sie damit umgehen. Sie kennen das, Sie kennen die Geschichte vom Volk Israel in der Wüste. Die sagen dann irgendwann, boah, wir wollen aber zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Da ging es uns viel besser. Waren wir zwar unter der Herrschaft, aber es gab gutes Essen, das war in Ordnung. Und dann, das finde ich die Höhe, ist auf einmal der Anführer nicht da, nämlich Mose, der ist weg und der redet mit Gott auf dem Berg Sinai. Und dann werden die auf einmal, wissen die gar nicht mehr, was die machen sollen. Die haben nämlich keine Gebote mehr. Ja. Oder auf dem Berg Horeb. Und dann sagen die, was machen wir denn jetzt? Da ist kein Gott mehr, der uns Gebote gibt. Da ist kein Mose mehr, der uns Gebote gibt. Also machen wir uns selber Gebote. Und das Gebot wird, bringt all euer Hab und Gut herbei. Wir machen uns selber einen Gott. Die fangen an, sich selber Gebote zu geben, weil die einfach Gebote brauchen zum Leben. Das geht nicht anders. Die bekommen keine von außen, also brauchen wir selber einen Fixpunkt, der uns hilft zu leben. Wir brauchen irgendwas, woran wir uns orientieren können. Oder in anderen Momenten, da murrt das Volk und sagt, wir haben nichts zu essen, wir haben nichts zu trinken. Das ist doch blöd. Das sind deren Mechanismen. Und die greifen immer und immer und immer wieder. Und irgendwann tritt aber ein Lerneffekt ein. Nicht, dass sie keine Angst mehr haben, dass die Angst verschwindet, aber dass sie dann merken, vielleicht können wir ja doch auf Gott vertrauen. Vielleicht hilft das doch, dass wir die Gebote Gottes halten, wenn wir dieses Land einnehmen wollen. Weil Gott hat sich immer als der erwiesen, der gut war und der gut ist. Und das passiert hier oben. Die erinnern sich an die guten Taten Gottes. Und dieses Bild vom absoluten Herrscher Gottes, vom souveränen Gott, der führen kann, das ist mit der Zeit erst entstanden, in dieser Vertrauensbeziehung vom Volk Israel und Gott. Die haben also gemerkt, die Gebote, die Gott aufstellt, die sind vertrauenswürdig. Wenn also dieser Moment des Kontrollverlustes da ist, diese absoluten Angst, die alles überlagert, oder der Wut, dann bietet dieses Gebot so eine Handlungsanweisung, an die man sich einfach halten kann, die da wieder rausholt aus diesem Kontrollverlust. Die sagt, halte dich an Gott, suche seine Gemeinschaft. Das kann zum Beispiel sein, in deinem Glaubensleben, da gibt es Rituale. Zum Beispiel könntest du beten, du könntest in die Gemeinde gehen, in den Gottesdienst, du könntest Bibel lesen, du könntest mit Geschwistern reden. Und das alles gibt Halt. Taufe gibt Halt. Das ist alles in Gemeinschaft mit Gott. Das passiert alles in Gemeinschaft mit Gott. Und neutestamentlich heißt das, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann, ja, was ist denn dann? Was helfen Gebote sonst noch? Gebote zeigen, ich gehöre dazu. Denn im Alten Testament ist es oft so, dass das Nichthalten von Geboten immer assoziiert ist mit Nichtgemeinschaft, mit ich gehöre nicht dazu. Das eigentlich intendierte Verhältnis von Gott und Mensch und von Mensch und Mensch ist ein Gemeinschaftsverhältnis. Und zwar eins, das funktioniert. Eins ohne Verletzungen. Also positiv bestimmt zeigen Gebote, ich gehöre dazu. Und es geht nicht einfach um das Übertreten einer Norm, sondern um Gemeinschaftsgemäßes oder um gemeinschaftswidriges Verhalten. Gemeinschaftsgemäßes oder gemeinschaftswidriges Verhalten. Wenn sich also das Volk Israel auflehnt gegen Gott, dann ist das, ich will keine Gemeinschaft mit dir haben. Ich glaube doch, wenn ich mir meine eigenen Gebote gebe, dann bin ich besser dran. Ich glaube, die Gemeinschaft mit dir, Gott, die führt doch nicht zu so viel Gutem vielleicht. Wenn wir also von der Forderung lesen, Gott zu lieben, dann heißt es, sich so zu verhalten, dass wir die Gemeinschaft mit ihm halten. Gemeinschaftsgemäßes Verhalten zu zeigen, und zwar dem, der in allerhöchstem Maße in Jesus gemeinschaftsförderndes Verhalten gezeigt hat. Was war das denn sonst als gemeinschaftsförderndes Verhalten in einem Maße, das niemand jemals übertreffen kann? Und der sich gleichzeitig gegen jedes gemeinschaftswidrige Verhalten gewandt hat. Das können zum Beispiel Momente sein des Kontrollverlustes, die ich eben beschrieben habe. Momente des Kontrollverlustes sind immer zutiefst gemeinschaftswidrig. Die führen immer in die Isolation. Das Volk Israel erlebt große Angst, zieht sich zurück irgendwie. Wut führt vielleicht zum Ausbruch. Und das isoliert. Vielleicht erleben sie große Scham und das isoliert auch. Corona, das war so ein globaler Kontrollverlust irgendwie und das hat isoliert. Und zwar in höchstem Maße isoliert. Jeglicher Kontrollverlust im Leben ist gemeinschaftswidrig und das ist überhaupt der Kern von Sünde und Zielverfehlung. Etwas Gemeinschaftswidriges. Und in einem Leben wie unserem, das unverfügbar ist, ist der Kontrollverlust vorprogrammiert. Der ist angelegt in diesem Leben. Es geht gar nicht anders. Geboren zu werden, ist Kontrollverlust. Kind zu sein, Kontrollverlust. Krank zu werden, Kontrollverlust. Alt zu werden, Kontrollverlust. Zu sterben, Kontrollverlust. Und all das führt nicht in die Gemeinschaft, sondern führt aus der Gemeinschaft raus. All das führt aus der Gemeinschaft heraus. Sehen Sie die Menschen im Altenheim, die in den letzten Wochen nicht besucht werden konnten. Kontrollverlust führt aus der Gemeinschaft raus. Und das ist Schicksal. Und dann gibt es aber auch noch das Bewusste, das, was ich steuere, wenn ich handle, wenn mich ein Gefühl übermannt, dann verliere ich auch die Kontrolle. Ich verliere die Selbstbeherrschung und das führt mich aus der Gemeinschaft heraus, wenn ich die Kontrolle verliere. Und deshalb brauchen Sie etwas, woran Sie sich orientieren können, wenn Sie die Kontrolle verlieren. Was dich zurückführt in die Gemeinschaft. Und das ist was? Das ist zum einen was, das kommt aus, also nicht aus dir, sondern außerhalb von dir. Das wird dir gesagt, das wird an dich herangetragen. Und zwar von Gott. Das gibst du dir nicht selbst. Und das ist ein Gebot. Das ist ein Gebot. Das ist einfach, Gott sagt, tu dies, tu das. Und dann ist es immer darauf angelegt, wieder zurück in die Gemeinschaft zu kommen. Und nicht alleine zu sein. Das Grundübel menschlichen Lebens ist, dass Kontrollverlust und dass existenzielle Ängste immer aus der Gemeinschaft mit Menschen rausreißen und isolieren. Und ich bin nur noch auf mich selbst zurückgeworfen und meine Gefühle unfähig, mich um den anderen zu kümmern. Leben, wie es sein soll, leben, wie Gott sich das gedacht hat, ist aber immer Leben in Gemeinschaft und niemals Leben alleine. Ist nie Leben alleine im Sinne von, ich bin der Einzige auf der Welt. Aber ich bin immer einer unter vielen. Und das ist die Sünde und das ist das Übel, in dem wir gefangen sind, dass wir uns nicht ein Leben lang so verhalten können, dass es immer und in jeder Situation gemeinschaftsfördernd ist. So ein Leben ist nicht möglich. Aber wissen Sie, was uns dahin zurückführt? Gebote. Jemand, der uns sagt, wie es gehen könnte. Und das geht nur von außen in Form von Handlungsanweisungen, in Form von Hinweisen, in Form von Gesetzen. Und deswegen gibt es Verhaltensregeln einer Gesellschaft. Von einfachen Dingen wie, wo liegt die Gabel, wie halte ich die Gabel, bis hin zu, ich habe als Kind gelernt, wenn ich was falsch gemacht habe, was jemand anderem geschadet hat, dann entschuldige ich mich. Und nicht, weil das Entschuldigen an sich ein Gesetz ist, dem man entsprechen muss, sondern weil das Entschuldigen wieder in die Gemeinschaft zurückführt. Das führt dazu, dass zwei Menschen wieder in Kontakt miteinander kommen, deren Verhältnis zerbrochen war. Das ist keine Norm, der ich entsprechen muss. Und Menschen haben sicherlich gemerkt, auf Dauer können wir das nicht aushalten, wenn wir Zwist haben, wenn wir uns nicht beieinander entschuldigen. Das ist auf Dauer ein zermürbendes Leben. Eins, das nicht der Bestimmung entspricht. Oder denken Sie an die Leute, die einfach immer ohne Kontrolle drauf losreden würden, so ganz ohne Filter. Die wären auch irgendwann einsam. Und deshalb darf nicht jeder die Gabel dahin legen, wo er will. Deshalb hat man gewissen Verhaltensregeln zu entsprechen. Weil das stiftet Gemeinschaft. Ich mache das ja nicht für mich oder um einem Gesetz zu entsprechen, aber weil mir das zeigt, ich gehöre dazu. Wenn 5 Leute an einem Tisch sitzen, die sich alle ähnlich verhalten, dann zeigt das, wir können miteinander umgehen, weil wir zusammengehören als Gemeinschaft. Und das ist der Sinn von Geboten. Die zeigen, wie Gemeinschaft geht und die führen zurück in die Gemeinschaft. Und das ist jetzt mal Ihre Aufgabe, diese Woche darüber nachzudenken. Die Bestimmung menschlichen Lebens ist, Gemeinschaft zu haben mit Menschen und mit Gott. Und ohne diese Gemeinschaft ist alles nichts. Denken Sie mal darüber nach, ob das so ist. Ein Theologe hat das so formuliert: Die Aktion, die entscheiden, auf die es entscheidend ankommt in einem menschlichen Leben, sind Interaktionen. Interaktionen. Gebote und Regeln helfen uns, am Leben teilzunehmen. Und zwar gemeinsam zu leben. Ein Gebot führt in die Gemeinschaft. Und beim Gebot, da stimmen Form und Inhalt immer miteinander überein. Das heißt, es kommt von außen, von Gott, und es führt mich nach außen zu den Menschen. Es kommt von außen und es führt mich nach außen. Ein Gebot, das ich mir selber gebe, wo führt das hin? Nach innen. Da geht es nämlich um mich und nur um mich. Und die Bestimmung menschlichen Lebens ist die, in Gemeinschaft zu leben. Was heißt das jetzt für uns? Ganz praktisch. Ein Mensch, der Gott liebt, ist immer auch ein Mensch, der Menschen liebt. Einer, der Gemeinschaft sucht, in Kontakt mit sich ist und mit anderen und mit Gott. Christliches Leben erschöpft sich nicht alleine in der Gemeinde und im Gottesdienst und am Lobpreisabend oder am Gebetsabend, sondern da fängt es an. Da fängt christliches Leben an. Gottes Gebote führen in die Welt und beschränken nicht die Welt auf so ein paar Sachen, die erlaubt sind, die getan werden dürfen, und der Rest, den dürfen wir einfach nicht machen. Gottes Gebote sagen, es geht immer um andere. Und der große Trugschluss nichtchristlichen Lebens liegt darin zu denken, ich brauche niemanden aus mir selbst, und wahre Freiheit ist da, wo mir niemand etwas zu sagen hat, also im gebotsfreien Raum, weil der gebotsfreie Raum für die Israeliten hat zu neuen Geboten geführt. Der gebotsfreie Raum, der ist immer nur mir selbst gewidmet. Da geht es nur um mich. Und das führt in die Einsamkeit. Das macht einsam. Diese Vorstellung vom autonomen Individuum, das ist nur möglich, wenn man es aus allen Beziehungen rauslöst. Wenn man sagt, es gibt niemanden außer dir. Freiheit bedeutet deswegen, aus der Sklaverei Ägyptens befreit zu werden und das Evangelium darin zu erkennen, dass Gebote gemeinschaftsfördernd sind. Die gute Nachricht der Gebote ist, sie führen in den Kontakt mit anderen Menschen. Das ist Freiheit. Und das ist alles darin gerechtfertigt, dass Gott sich gezeigt hat als der Gemeinschaftsförderer schlechthin in Jesus. Der hat was gemacht? Der hat am Sabbat hat er sich einen geschnappt und er hat ihn geheilt. Und das war gegen die Gebote. Das war im höchsten Maße gemeinschaftsfördernd. Und der große Trugschluss christlichen Lebens liegt deshalb darin, zu denken, die Gebote Gottes sind meine Gebote. Die sind für mich in meinem privaten Kontext gedacht, dass ich mir selbst und Gott zeigen darf, ich bin schon ganz gut dabei als Christ. Ich halte die und suche darin meine Vergewisserung, dass ich ein guter Christ bin. Das wird dann so für meine private Ego-Show vor Gott, indem ich Gott immer wieder zeige, diese Woche habe ich aber mich schon ganz gut dran gehalten, oder im Umkehrschluss mich immer wieder schlecht fühle, weil es doch nicht klappt. Aber es geht nicht um mich, wenn es um Gebote geht. Es geht um Gemeinschaft. Es geht darum, sich gemeinschaftsfördernd zu verhalten. Und wissen Sie, wo das dann ganz schlecht zusammenkommt, ist, wenn Menschen ganz genau wissen, an welche Gebote sie sich zu halten haben und sich dabei aber dermaßen gemeinschaftswidrig verhalten und damit anderen Menschen schaden. Das passiert da, wo die Liebe Gottes nicht ist. Also Gebote von außen, von Gott, führen nicht aus dem Leben heraus, sondern ins Leben rein. Die sind nicht einengend, sondern befreien, in erfüllten Beziehungen leben zu können. Gebote führen immer in die Gemeinschaft. Wer also Gott liebt und die Gebote Gottes liebt, der kann Menschen nicht hassen. Und da, wo die Liebe Gottes ist, da ist Gemeinschaft. Also, neutestamentlich gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zuteil werden. Amen.